Ich lese den Bibeltext für die Bibelarbeit heute Abend aus dem 2. Petrusbrief, das 2. Kapitel, das ganze Kapitel. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, und hat die Städte Sodom und Gomorra zur Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernachkommen würden. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wodurch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretung. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist das, ist die dunkelste Finsternis. Denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihr Leben führen, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist mit ihnen am Ende Ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: Der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Soweit. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast in deinem Wort gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, und daran halten wir auch für uns fest. Danke, lieber Herr, dass du uns auf diesen Weg gestellt hast und du uns zur Gerechtigkeit geworden bist. Bitte erhalte und bewahre uns auf diesem guten Weg und rede nun zu uns, dass wir deine Worte verstehen und ernst nehmen. Dazu segne und stärke nun Andreas Schäfer. Gelobt sei dein Name in unserer Mitte. Amen.
Was haben Sie gerade gesungen mit mir? Du hast guten Grund geleget. Jesus, der mein Eckstein ist, wird durch keine Macht beweget, ihn verrücket keine List. Lass mich fest auf ihm bestehen, nimmermehr zugrunde gehen, wenn sich Macht und List bemühen, mich von Christo abzuziehen. So was gibt's also. Macht und List, die sich bemühen, mich von Christo abzuziehen. Und genau darum geht's in diesem ganz, ganz wichtigen Text, 2. Petrus 2. Der ist sicherlich in der Gefälligkeitsliste nicht ganz oben. Das ist ganz, ganz klar. Die Art und Weise, wie hier der Apostel Petrus auftritt, damit kann er nun nicht viele Likes kriegen. Da macht er nicht große Punkte. Das ist uns schnell deutlich. Er spricht wuchtig, er spricht heftig, er spricht überzogen, er spricht unhöflich, die ganze Sprachkraft, so alles, was er irgendwie finden kann an Metaphern aus dem Alten Testament, wird da eingebaut, um einen einzigen Zweck hinzukriegen, dass die, die das hören, in voller Distanz leben von denen, die er hier beschreibt. Alles andere ist ihm komplett egal. Hauptsache die, die das hören, sagen, wenn das so ist, Petrus, und wenn das so beschrieben wird, wie du das sagst, dann gehen wir natürlich selbstverständlich auf volle Distanz. Und genau das will er. Dass dieser Text in 2. Petrus 2 eine ganz eigenartige Sachparallele im Judasbrief hat, das haben wir schon im letzten Mittwoch ein ganz klein wenig erwähnt. Und gerade jetzt hier in 2. Petrus 2 kann man wirklich einmal das anschauen, wie das im Judasbrief ganz, ganz ähnlich skizziert wird. Da kämpfen zwei an der gleichen Front mit ganz ähnlicher Sprachkraft. Und das entdecken wir nun auch hier. Wobei, es bleibt bisher die beste Erklärung, wir bei dem Petrus, im 2. Petrusbrief, noch den Hauch von Ankündigung von Zukünftigen haben, während wir bei Judas den Eindruck haben, wir sind schon mittendrin in der Soße. Das heißt, wir sind schon ein Stückchen weiter fortgeschritten in der Wirkkraft der Irrlehre und der Irrlehren als im 2. Petrusbrief. Oder das, was Petrus ankündigt, sehen wir im Judasbrief schon im Vollzug. Das ist am ehesten noch der Gedankengang, wobei selbst bei Petrus ist die Gewitterfront schon so nah, dass es man quasi schon merkt, das ist nicht mehr eine späte Ankündigung, es greift schon hier. Petrus möchte gerne in diesem Brief eine Demaskierung durchführen, eine Entlarvung durchführen, eine Kennzeichnung von Irrlehrern und Irrlehren durchführen, damit Gemeinde genau auf diese List, die sie von Christo abzurücken bringt, nicht reinfällt. Was machen wir heute Abend? Wir machen jetzt zweierlei heute Abend. Zum einen gehen wir einmal ganz grob dem Text entlang, versuchen diese Textskizze für uns ein wenig verständlich zu machen. Und wenn wir da diese erste Runde durch haben, dann ergibt sich eigentlich selbst für uns für heute wie von selbst auch die Textbedeutungen, die für uns wichtig und relevant sein könnten und relevant sein sollten. Beginnen wir damit, dass Petrus ja anfängt mit den falschen Propheten, die im Volk waren. Damit knüpft er ja unmittelbar an 2. Petrus 1 an und damit an die alttestamentliche Welt und Wirklichkeit. Denn er hat uns ja gesagt im Ende von 2. Petrus 1, das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung der Schrift, Klammer auf, Alttestament, eine Sache eigener Auslegung ist. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Damit ist für Petrus klar, das ist das alttestamentliche Offenbarungsverständnis. Gott hat durch Propheten zu den Menschen geredet. Wir haben diesen Gedankengang immer wieder in der Bibel. Denken wir an den berühmten Eingang im Hebräerbrief, denken wir an den 2. Timotheusbrief. Dieses Schriftverständnis, das findet sich in allen apostolischen Texten, die wir kennen. Und auf dieses alttestamentliche Schriftverständnis weist jetzt am Ende vom 1. Kapitel Petrus hin und sagt, schon im alttestamentlichen Schriftverständnis hatten wir aber ein Problem. Das Problem nämlich, dass neben der Weissagung, die Gedanken gegangen, die vom Heiligen Geist ausgegangen ist, es damals schon falsche Propheten gab. Also wir haben im Alten Testament schon die Auseinandersetzung zwischen einem Propheten Gottes und einem Propheten, der sich als von Gott bezeichnet, aber nicht von Gott gesandt ist und deswegen ein falscher Prophet ist. Das Thema ist ja alt und bekannt. Wir brauchen es ja nur zum Beispiel in der Zeit des eines Propheten Elia thematisieren. Da haben wir ja quasi diesen Kampf zugespitzt vor uns, wie auf der einen Seite eben Elia für den Monotheismus, für den einen wahren Gott kämpft und auf der anderen Seite es eine ganze Reihe von Propheten gab. Jetzt nicht nur solche, die sich als Baalspriester und Astartepriester als einer anderen Quelle kennzeichneten, sondern die auftraten mit diesem Nimbus von dem Gott Jahwe Israel gelenkt und bestimmt zu sein, aber es nicht waren. Und diese Gefahr der falschen Propheten bestimmt das ganze Alte Testament schon. So, und das nimmt nun interessanterweise hier Petrus auf und sagt, das, was im Alten Testament falsche Propheten waren, nimmt er jetzt, unter euch werden sein falsche Lehrer. Er nennt es nicht falsche Propheten, sondern er sagt, und bei euch sind falsche Lehrer. Aber er nimmt uns in die gleiche Denkschiene hinein. So wie für das alttestamentliche Gottesvolk der Falschprophet die Gefährdung war, abzukommen vom Weg, so ist für die neutestamentliche Gemeinde jetzt hier der falsche Lehrer das Äquivalent zum alttestamentlichen falschen Propheten. So wie im Alten Testament das eine ganz besondere Gefahr war, falscher Prophet zu sein, so wird es im Neuen Testament für die Gemeinde die Gefahr, dass da ein falscher Lehrer auftaucht. Das ist natürlich für uns in unserem Verständnis schon mal hochinteressant, weil hier die Bedeutung eines Propheten, AT, mit der Bedeutung eines Lehrers im NT auf eine Vergleichsebene gestellt wird, was wir normalerweise ja nicht tun würden. Ein Elia, ein Jesaja, ein Jeremia und wie sie alle hießen, ganz, ganz wichtig würden wir sagen, natürlich wesentlich für das Schriftverständnis im Alten Testament. Und auf der neutestamentlichen Seite, sagt hier Petrus, steht nun neutestamentliche Lehre, / neutestamentliche Lehrer. Was machen denn diese neutestamentlichen falschen Lehrer, von denen hier Petrus uns berichtet und vor denen er warnen möchte? Er sagt, sie führen, Luther, verderbliche Irrlehren ein. Der Begriff, der hier auftaucht, den kennen wir als Fachwort aus der griechischen Sprache in unserem christlichen Leben. Sie führen Häresien ein. Und eine Häresie ist nicht nur eine Irrlehre, sondern das Wort, was eigentlich da drin steht in dieser Häresie, ist, es führt zu einer Parteiung, es führt zu einer Spaltung, es führt zu Gruppenbildung, es führt zu Lehrrichtungen. Und das sieht hier natürlich hier Petrus besonders, dass neben der einen Lehre, die apostolisch gegründet ist, es zu Häresien, es zu Parteiungen, Sonderlehren, Irrlehren, Abspaltungen, all den anderen ganzen Themen hier kommt. Und nun thematisiert das hier unser Petrus und sagt, über diesen Irrlehren, ähnlich wie im Alten Testament, ist Gericht angesagt. Mit ganz großer Deutlichkeit, und das ist in 2. Petrus 2 die Marke, kündigt er für diese Irrlehrer ein Gerichtshandeln Gottes an. Und zwar in ganz großer Klarheit und einer Deutlichkeit, wie man sie ansonsten in dieser Weise im Neuen Testament nicht mehr wiederfindet. Irrlehrer wird und Irrlehrer werden mit Gericht sanktioniert. Denn sie haben, so lehrt uns hier das Neue Testament, einen enormen Erfolg. Sie haben einen enormen Erfolg. Sie erleben, dass viele ihnen folgen in ihren Ausschweifungen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. So lesen wir in Vers 2. Sie sind erfolgreich. Erfolgreich sind sie mit ihren Lehrstücken und mit dem dazugehörigen Lebensstil. Das Wort Ausschweifung lenkt in unseren Kopf natürlich ausnahmslos stärker in eine nicht angemessene, sexuell verirrte Richtung. Die ist inkludiert, aber nicht alleine gemeint, sondern die Begrifflichkeit, die sich hier findet, zeigt, dass sie einen Lebensstil aufgrund ihrer Lehre propagieren, der die Glaubenden herausnimmt aus einer Distanz zur Welt und zu einer Assimilation mit der Welt und mit dem System, auch in ihren ethischen Lebensentscheidungen. Also statt raus und klare Kante, sagt die Irrlehre und der Irrlehrer rein und teilhaben und mitschwimmen. Ganz, ganz grob. Und deswegen wirkt natürlich Irrlehre immer besonders hochinteressant, weil sie es beibehält, was christlichen Glauben ausmacht, so der Gedankengang, und es gleichzeitig netter, einfacher und schöner ist. Demgegen wirkt das Ursprüngliche, altbacken, verschroben, unangemessen, ohne Esprit, mit fehlender intellektuellen Strahlkraft und auch einschränkenden ethischen Möglichkeiten und deswegen eigentlich eher nicht sehr werbewirksam. Und gegenüber dem anderen hat der Irrlehrer es insofern gut, weil er mit seiner Lehre sich anpasst an das System und seinen Lebensstil auch entsprechend anpassen kann. Was machen die denn? Sie arbeiten aus Habsucht und arbeiten mit erdichteten Worten, Luther schreibt hier, um euch zu gewinnen. Das ist noch sehr höflich. Es heißt eigentlich viel stärker, um euch aufzukaufen. Also quasi geht's tatsächlich zu gucken, ich sag's mal jetzt gleich ökonomisch, wie kriege ich mit meiner Irrlehre, wie kriege ich mit meinem System, wie kriege ich mit dem, was der mache, einen höheren Marktanteil. Einen höheren Marktanteil im christlichen Kuchen. Darum geht's ganz einfach. Ist etwas Hochinteressantes, wenn man es mal begreift, ist das etwas Faszinierendes auf der einen Seite, aber auch Erschreckendes zu sehen, dass man ja sagen könnte, ich sag's mal ein bisschen einfach und schnell zusammengefasst, wenn das so ein Irrlehrer ist, dann soll dieser Irrlehrer eben sein Ding gehen und in seiner kleinen Welt bleiben und dann ist es gut, aber es ist etwas ganz Interessantes, dass dazu ein Werbekonzept gehört, dass dazu ein Marktkonzept gehört, dass diese Habsucht, das mehr sein wollen, mit dazugehört, dass dazu der Einfluss immer dazugehört. Hochinteressant. Man könnte doch sagen, jetzt sei doch zufrieden mit deiner Jüngerschaft, jetzt geh doch deine Spur und fisch doch in den anderen Teichen und fisch jetzt nicht noch in den paar alten Teichen, die noch den Weg des Alten festhalten. Nein, hochinteressant, dass die Irrlehre, und damit merken wir auch den geistigen und dämonischen Charakter, genau da ansetzt, wo die Dinge eigentlich noch gut laufen. Da hat man noch Marktanteile zu kriegen. Da lohnt sich noch das Fischen. Da kriegt man noch mehr Anhänger, die mit dazu sind. Und dazu nimmt man das besonders in Kauf, in diese Märkte hineinzukommen. Und jetzt sagt uns hier dieser Petrus, das ist von Gericht gekennzeichnet. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Warum ist hier der Gerichtsgedanke so unglaublich bestimmt im 2. Petrus 2? Der Gerichtsgedanke ist deswegen so drastisch und so deutlich und so vehement, weil aus der Perspektive des Alten und des Neuen Testamentes einfach schlicht gesagt werden muss, wer Menschen verführt, geistlich verführt, ihnen das geistliche Leben nimmt, verfällt unmittelbar dem Gericht, ganz eindeutig. Das ist keine Nebensächlichkeit, das ist keine Randfrage, das ist die Kernfrage, ob ich mit dem Evangelium, das ist das Leben, die Ewigkeit und Gott habe, bei meinem Ziel ankomme, oder ob ich auf dem Weg zu diesem Ziel durch einen Irrlehrer vom Ankommen bei diesem Ziel abgelenkt werde. Und deswegen steht über denen, die das praktizieren, das schärfste Gericht Gottes, ganz eindeutig, schon im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und weil schon damals Leute sagten, na, das kann ja gar nicht sein. Wir haben ja so einen Gott der Liebe, der alles irgendwie zusülzt. Sagt hier Petrus, täuscht euch nicht. Das Gericht ist gesetzt, das ist das eine. Es führt zu ihrem schnellen Verderben. Es bereitet sich vor. Und jetzt kommt er mit drei Beispielen, die ihm das verdeutlichen, dass Gerichtsansage und Ankündigung auch tatsächlich eine Tat folgte. Das erste Beispiel ist das Beispiel der Engel. Und jetzt nimmt uns hier Petrus, auch Judas, in Engelverständnisse mit hinein. Und da geht es eine Tür auf, die wir aber jetzt nicht weit öffnen, zur Engellehre, die im Alten und Neuen Testament uns verdeutlicht wird. Und zu den Engeln, das wissen wir miteinander, gehört ja nicht nur diese faszinierende Schöpfungswelt unseres Gottes, sondern gehören auch die Engel dazu, die ihr Ressort, ihre Macht beim lebendigen Gott verlassen haben, die abgefallen sind, die Seite gewechselt haben, die auf die dämonische, teuflische Seite gegangen sind. Da ist einer Teil dieser Engelwelt, die natürlich jetzt absolut wirksam sind. Und jetzt erfahren wir hier in 2. Petrus 2 etwas, was wir sonst so nirgendwo in der Bibel erfahren. Dass ein anderer Teil, der eben schon tatsächlich auf die negative Seite gekommen ist, schon kaserniert ist. Der ist schon im Untersuchungsgefängnis. Der ist schon vorbereitet für das Gericht. Denn es sind hier Engel da, die gesündigt haben. Die hat er nicht verschont. Die sind mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Die sind schon abgeführt. Die sind schon weg. Das heißt, ein Teil der negativen dämonischen Engelwelt ist schon in den entsprechenden Untersuchungsgefängnissen jetzt schon drin. Wobei der Ausdruck Untersuchungsgefängnis sehr deutsch und sehr freundlich klingt. Denn das, was hier eigentlich in der griechischen Sprache steht, ist etwas viel Gruseligeres, denn tatsächlich ist von der finsteren Hölle des Tartarus die Rede. Und dieser Ausdruck ist der Strafort in der griechischen Denkkategorie. Und dieses ungewöhnliche Wort gebraucht hier Petrus, hat jeder verstanden, der es damals gehört hat. Ja, diese Engel sind in der finsteren Hölle des Tartarus und werden dort aufbewahrt, bis der Gerichtstag für sie kommt. Die sind schon weg. Das hatten die damals auch nicht gedacht, als sie aus der Welt des lebendigen Gottes abgerauscht sind und jetzt im Tartarus auf ihren Gerichtstermin warten. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel, was hier uns Petrus bringt, ist, dass er sagt, denkt an die Noah-Generation, die damals wie viele Jahre und Jahrzehnte um dieses Schiff herumgelaufen sind und diesen Prediger quasi lieber in der Psychiatrie gehabt hätten als sonst wo. Und dann kam tatsächlich dieser Tag, an dem nur eben dieser Prediger der Gerechtigkeit, dieser Noah, mit seinem alten Evangelium, ich sage es einmal, mit seiner einfachen Ethik, mit seinen 7 Leuten, die mit ihm tatsächlich gerettet worden sind. Und alle anderen sind dem Gericht verfallen. Gott hat es angekündigt, er hat es durchgezogen, er hat es gemacht. Drittes Beispiel, geht er noch einmal zurück und sagt, es war wie bei Sodom und Gomorra. Auch da gab es entsprechende Prüftermine, Ankündigungen, die da waren. Wir kennen das Ganze in der Abrahamsgeschichte. Und dann sind diese Städte dem Gericht verfallen. Petrus will seinen Leuten deutlich machen, Gott kündigt Gericht an und er spielt nicht damit. Er ist nicht irgendein luschiger Pädagoge, der das, was er angekündigt hat, nicht durchzieht. Er knickt auch nicht ein, er zieht das durch und er wird über die Irrlehre ein Gericht durchführen. Punkt. Und dann nimmt er für uns ganz überraschend in unserer Textskizze diesen Sodom und Gomorra-Gedanken noch einmal auf und präsentiert uns eine Facette des Lot, die wir so nicht sehen würden, wenn sie nicht in 2. Petrus 2 stünde. Denn normalerweise kennen wir diesen Lot, ja, und steht der Lot für uns eigentlich auf dem negativen Index. Er steht uns auf dem Index, der gegenüber seinem Onkel Abraham den B-Weg gewählt hat. Der eben nicht tatsächlich so top seine Spur gezogen hat, wie man das sich wünscht und wie wir es entsprechend auch verkündigen. Er ist also schon auf dem B-Weg, indem er in dem Terrain von Sodom und Gomorra gelandet ist. Petrus sagt uns aber hier ganz Erstaunliches, dass das nicht heißt, dass Lot nicht noch ein ethisches Grundempfinden gehabt habe und nicht noch gewusst habe, wer sein Gott ist, nämlich dieser Gott Abrahams. Und dass er tatsächlich das gespürt, wahrgenommen, dass er gelitten hat unter diesem gottlosen Zustand. Und so wird Lot für ihn zu einem Modell des Glaubens, der umgeben ist von einer Welt der Irrlehre. Er steht plötzlich auf einer ganz anderen Auslegungsebene, als wir ihn sonst vom Alten Testament her normalerweise haben. Jetzt taucht der Lot hier in 2. Petrus 2 positiv auf und die Botschaft ist, siehe, Gott hat den Lot durch das ganze Schlamassel der gerichtsreifen, irrlehrenden Städte Sodom und Gomorra hindurchgebracht, rausgerettet und er ist tatsächlich am Ziel angekommen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, ist hier der Zwischenstand in unserem 2. Petrus 2. Dann geht er aber weiter auf diese Irrlehre ein, das ist für ihn das Allerwichtigste und kennzeichnet sie nicht nur als die, die mit erdichteten Worten umgehen und die ihre Fans aufkaufen, um ihre innerhalb des christlichen Sektors Macht auszubauen, sondern er kennzeichnet sie auch als die, die letztendlich keine göttliche Autorität respektieren, in gar keiner Weise. Sie sind selbst autark, sie geben sich christlich, natürlich geben sie sich christlich, aber eigentlich bestimmen sie selbst, was Sache ist. Sie haben keinen Respekt vor irgendeiner Autorität, vor irgendeiner Herrschaft, schrecken sie einfach nicht davor zurück. Letztendlich sagt uns hier Petrus etwas ganz Erschütterndes, muss man sagen, sie sind im Eigentlichen ohne Erkenntnis. Und jetzt kommt das, die Bildsprache, die für uns so derb klingt. Sie sind wie unvernünftige Tiere. Das heißt, es fehlt ihnen der Menschenverstand, es fehlt ihnen der Durchblick, es fehlt ihnen die Einsicht in das, was sie da eigentlich tun. Letztendlich sind sie ohne Einsicht in das Ganze. Und so leben sie ihre Lebensweise der Irrlehre und auch die dazugehörenden ethischen Konsequenzen. Das ist für Petrus nur noch zu toppen durch den Biliamsbezug. Denn der Biliamsbezug, der ist natürlich für Menschen, die aus dem Alten Testament judenchristlich geprägt sind, das Enfant terrible überhaupt. Denn der Biliam auf der einen Seite, kennen Sie noch diese Gestalt, hatte ja etwas unglaublich Anziehendes. Das war eine faszinierende Persönlichkeit. Das ist ja das, was wir so irre finden, wenn wir diesen Mann im Alten Testament entdecken. Dass der auf der einen Seite so eine göttlich zugewandte, inspirierende Seite hat, dass er, das, was man eindruck hat, wow, das ist mal echt eine Person, mit der Gott einen ganz besonderen Weg gehen kann und gegangen ist. Und dann schlägt das gleichzeitig in der gleichen Person so gruselig um, dass man quasi in dieses dämonische Feld dieses Mannes hineinschaut und denkt, was ist denn da? Was geht denn da ab? Er ist in sich nicht koscher, er ist schizophren, er ist doppelt. Und das ist natürlich was ganz Furchtbares, was hier mit diesem Biliam tatsächlich beschrieben wird. Denn Biliam hat den gefährlichsten Rat aller Ratschläge damals, den Feinden Israels, den Moabitern und Midianitern gegeben. Er hat ihnen gesagt, ihr könnt dieses einzigartige Volk nicht knacken. Ihr werdet es nie besiegen. Gott ist mit denen, das haut überhaupt nicht hin. Ihr habt keine Chance, dieses Volk militärisch oder auch mit einer entsprechenden geistlichen Kampfführung zu besiegen. Das haut nicht hin. Könnt ihr euch abschminken. Das ist auf einem ganz anderen Level. Ihr müsst einen anderen Weg gehen. Ihr müsst es infiltrieren. Ihr müsst da reinkommen. Und das macht man nicht brutal, das macht man soft. Da bietet man was an. Und dann bietet er doch das an, was er dann sagt. Er sagt, ihr müsst es hinkriegen, dass die eure Frauen heiraten und ihr heiratet deren. Und dann bringen die halt aus Moab ihre kleinen Götzentempelchen mit und die stellt man auf der Kommode auf und dann duldet man die. Und bei den Enkeln läuft es dann schon anders und die nächste Generation denkt schon, hey, das ist alles ein wunderschöner Käsekuchen. Alles wunderbar. So kriegt man das hin. Und so haben sie es hingekriegt. So haben sie es hingekriegt. Das berühmte Drama von Baal Peor, dass tatsächlich dann die Götzen reinmarschiert sind in die Wohnzimmer des auserwählten Volkes Israel. Ganz soft, ganz sanft, ohne Kampf, ohne irgendwas, standen sie plötzlich da auf den unterschiedlichsten Anrichten und Kommoden der Israelis. Und deswegen ist Biliam das Bild für einen Irrlehrer, der soft ankommt, aber der in seinen Motiven hier ganz eigenartig von einer anderen Macht und Dimension gesteuert wird. Und deswegen, er wird hier der Biliam erwähnt und im Judasbrief wird er erwähnt und warnt in der Offenbarung. Dreimal läuft dieser Mann neutestamentlich ganz negativ in dieser Spur. Freiheit versprechen sie euch. Unwahrscheinliche Freiheit versprechen diese Irrlehrer und machen euch zu Knechten eines alten Systems und sie selber, die so frei sich gebärden, sind letztendlich gefangen und gebunden. Und jetzt kommt das eigentlich Erschreckende an das alte System. Die haben angefangen, sind rausgetreten aus dem alten Leben, haben einen Beginn mit diesem Herrn Jesus Christus gehabt und sind tatsächlich mit ihrer ganzen pseudochristlichen Lehre im alten System zurückgesackt. Die sind wieder Heiden geworden, unter christlichem Vorzeichen. Sie haben keinen Herrn, dem sie dienen. Sie halten sich nicht an die Worte, die sie dienen. Sie verleugnen den Weg der Wahrheit. Sie verändern es. Sie haben den Herrn verleugnet, der sie erkauft hat. So kennzeichnet er sie. Besser wäre es gewesen, wenn man das liest, wird einem ganz gruselig. Besser wäre es gewesen, sie wären gar nicht zum Glauben gekommen. So schrecklich. Es ist schlimmer als davor. Deswegen gebraucht er abschließend diese Beispiele vom Hund und vom Schwein, die für uns natürlich sehr eindrücklich am Ende dieses Textes dastehen. Das ist der Text. Das ist der Text. Boah, Petrus. Petrus, was ist das denn hier in 2. Petrus 2, was du uns da zumutest, uns, die wir gerade so nett unterwegs sind und unsere Spur da so ziehen. Und dann Petrus macht uns etwas so stark auf dieser negativen Folie, so stark klar, dass man das nicht einfach wegwischen darf. Er ist der absoluten Überzeugung, an der Lehre hängt das Leben. Das müssen wir mal schnallen. An der Lehre hängt das Leben. Richtige Lehre, richtiges Leben. Falsche Lehre, falsches Leben. Mit der Lehre in den Himmel, mit der falschen Lehre ins Gericht. Ganz einfach. Und wir denken, ach, das ist alles so ungefähr das Gleiche. Nein, ist nicht das Gleiche. Es gibt ganz klare Vorgaben. Und das macht uns hier Petrus klar. Und plötzlich merken wir, also, ganz so weit weg sind wir ja gar nicht. Ersten Korintherbrief, das ist so wunderschön von Paulus beschrieben. Ich erinnere euch, Kapitel 15, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, so weit, so gut. Wenn was? Wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Sonst ist es so, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Haben wir das mal registriert? Paulus sagt klipp und klar, Lehre ist festgelegt und führt zum Leben. Veränderte Lehre und die sie bringen, führt zum Tod und führt zum Gericht. Richtig lehren ist Leben. Und ist aus der Sicht des Neuen Testaments lebensgebend, geistlich lebengebend. Und deswegen umgekehrt, wer Menschen das Leben nimmt, das geistliche Leben nimmt, durch falsche Lehre, verfällt dem Gericht. Eindeutig? Eindeutig. Heißt, unsere chronische Vernachlässigung und unsere chronische Geringschätzung von Lehre und von richtiger Lehre und von Auseinandersetzung um richtige Lehre in unseren frommen Clubs in unserem Land ist hochgefährlich. Ist hochgefährlich. Braucht man gar kein Drama draus machen. Ist ganz eindeutig, dass wir heute uns auf alles Mögliche konzentrieren, auf wirklich alles Mögliche konzentrieren, was wir meinen, was unsere Gemeinden Anfang des dritten Jahrtausends bräuchten. Und einer chronischen Vernachlässigung der Qualität der Lehre ist hochgefährlich. Wir sind auf einem ganz gefährlichen Kurs. Das ist nett und hell und schön und die Motive sind wunderbar und rein, aber es ist hochgefährlich. Gemeinde ohne saubere Lehre steht unmittelbar am Abgrund. Das Nächste, was in dieser Text verdeutlicht, ist, dass Gott hier im Neuen Testament durch seinen Apostel Petrus mit einer Klarheit von dem Gerichtshandeln Gottes spricht, dass für manche von uns das ein bisschen zu deutlich ist. Und genau das ist wichtig, das zu begreifen, dass Gericht und Gerichte zum lebendigen Gott im Kern und nicht nur als Randthema, im Kern dazugehören. Ganz wesentlich. Gott wird sich und muss sich für sein Gerichtshandeln nie und nimmer entschuldigen. Es gehört zum Kern seines Wesens, dass Klarheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Licht in die Dinge hineinkommen. Was ganz Wesentliches der Zukunft ist, dass alles offenbar wird. Alles offenbar wird. Dafür müssen wir und werden wir uns nicht entschuldigen. Auch nicht für das Gerichtshandeln Gottes. Gott handelt gut durch seine Gerichte. Es ist nicht die negative, böse, dunkle, schade Seite unseres Gottes. Sie gehört mit zur Lichtseite des heiligen Gottes dazu. Realität des Gerichtes. Und dann ist natürlich für uns das etwas ganz Wesentliches, dass wir fragen, was haben die denn jetzt gemacht? Das ist doch ganz wichtig. Was haben denn diese Irrlehrer gemacht? Und da muss man das erkennen. Die haben nicht einfach den christlichen Glauben weggenommen. Das wäre jedem Depp aufgefallen. Die haben nicht einfach was anderes da reingesetzt, sondern es ist dieses Schleichende, was funktioniert. Und es funktioniert bis heute, und da brauchen wir kein Theologiestudium für. Es sind die alten Systeme, die seit 2000 Jahren funktionieren. Dass ich den Christus verändere, dass ich den Kern der Christusbotschaft, die Soteriologie, die Lehre von der Rettung, vom Kreuz verändere, dass ich daraus verändere, woher ich das weiß, was ich da glaube und wie ich dann lebe. Das sind die Klassiker. Immer wieder dieselben Klassiker. Der Christus wird verändert, das Kreuzesgeschehen wird verändert, die Offenbarungsgrundlage wird verändert und die Lebensethik wird verändert. Und jetzt gucken Sie an, genau das funktioniert. Es funktioniert. Und so kriegen Sie bis heute, das ist doch die Tragik, christliches en masse, ohne den Christus zu haben. Ist das nicht gruselig? Das heißt, ich denke, ich bin drin, habe aber nur das Surrogat, das Ersatzprodukt. Ist das gemein? Und wir erleben das. Wir erleben das doch. Da brauchen Sie jetzt keine Aufklärung. Das ist für alle, für uns glasklar. Das wird auf den Kanzeln so gemacht. Das wird auf den Kathedern so produziert. Das kriegen Sie in den entsprechenden Internetforen so erklärt. Das bekommen Sie in hochkarätigen, tollen Seminaren präsentiert. Das erfahren Sie in allen Welten und Kirchen und Kirchenpapieren und Beschlüssen von Gremien aller Art. Es ist immer das gleiche System. Christusveränderung, Kreuzesveränderung, Offenbarungsveränderung, Lebensethikveränderung. Gucken Sie es an, Sie sehen es vor sich. Ganz langsam. Sie kennen das doch mit dem Frosch. Sie kennen das doch mit dem Frosch, oder? Ah, ich weiß, es ist ein gruseliges Beispiel für alle Tierliebhaber. Aber es bleibt wichtig für Ihre Lehre, das zu begreifen. Nie und nimmer springt ein Frosch in kochendes Wasser. Macht er nicht, so doof ist er nicht. Geben Sie ihm kaltes Wasser und machen Sie dann erst den Ofen an. Heizen Sie ihm so langsam ein. Es wird ihm unangenehm, aber der Depp springt nicht raus. So funktioniert Ihre Lehre. Scheibchenweise die Gradzahl erhöhen. Und wir werden mit christlichem eingelullt und verlieren den Christus, das Kreuz, die Wortgrundlage und die Ethik. Gucken Sie sich um, machen Sie die Augen auf und Sie sehen's. Toll ist das nicht, aber wichtig, 2. Petrus 2. Denn wir wollen doch ankommen. Ich will doch ankommen. Am Ziel ankommen. Und jetzt begreifen wir ein ganz klein bisschen, warum der Autor hier nicht so höflich spricht, wie man das in unserer Art heute denkt. Warum er nicht ausgewogen redet. Warum er Vokabular nutzt, für das er heute schon von jeder Kanzel runtergezerrt werden würde. Wo er sich auf allen möglichen Synodalausschüssen schuldig machen würde, wenn er das sagen würde, was er hier sagt. Zum Glück ist der Mann schon bei Jesus. Warum macht er das denn? Merken Sie nicht, warum er das macht? Merken Sie, dass ihm das Herz brennt. Dass diesem Mann, dass diesem Petrus das Herz brennt, dass er diese kleinasiatischen Gemeinden im Blick hat und weiß, wenn das so weitergeht, dann grassiert hier etwas, das wird dramatische geistliche Folgen haben. Und die sehen das nicht. Verstehen Sie, das ist ganz einfach, wir müssen uns das vergegenwärtigen, wie das funktioniert. Wenn Sie irgendwo an einem reißenden Wasserfall sind, ja, und da stürzen die Wassermassen nur so runter, Sie sehen das, mit welcher Wucht das Wasser da runterschießt. Was machen Sie automatisch? Selbstverständlich, da braucht niemand Ihnen was sagen. Sie treten zurück. Sie treten zurück, das ist für Sie. Ja. Wenn da aber irgendwo in einem Zimmer ein Glas Wasser steht, einfach nur ein Glas Wasser, und das auch bei so Temperaturen, das ist ungefährlich. Denn die 2 Tropfen Gift da drin, die sehen Sie ja nicht. Also schlürfen Sie das Zeug. So ist es. So, und jetzt weiß aber einer, dass in diesem Glas 2 Tropfen Gift drin sind. Und Sie laufen drauf zu. Sie haben das Ding schon in der Hand. Und dann sagt er, ach nein, du, vielleicht trinkst du das lieber nicht. Überleg dir es nochmal. Was werden Sie machen? Ha, Sie werden dieses Glas aus der Hand schlagen. Ist doch ganz egal, ob er das jetzt ein bisschen irritiert ist oder nicht, weil das sonst tödlich für ihn ist. Und das ist Petrus. Petrus in 2. Petrus 2 ist nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern Petrus in 2. Petrus 2 sieht Gemeinde in einer größeren Gefahr, als der Gefahr der Verfolgung. Verfolgung ist die eine große Not und die eine große Säule der Anfechtung der Gemeinde Jesu. Die größere Gefahr ist die Gefahr der Verführung. Und die sieht Petrus hier. Wir erleben das immer wieder in der großen Perspektive der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre, dass da, wo die Gefahr und die Last der Verfolgung über Gemeinde kam, ist sie durchgekommen, stärker durchgekommen. Und wo das Gift, die zwei Tropfen Gift, im Wasserglas des Evangeliums waren, gab es danach keine Gemeinde mehr. Wir gucken uns das heute an, heute in der Rückblende. Und jeder kann Ihnen sagen, die blühenden Gemeinden Nordafrikas, das waren die Hauptgebiete der Jesusleute. Nordafrika, ihr Lieben. Dann kamen die Gifttropfen rein, der unterschiedlichen Irrlehren. Alles weg. Was waren Gemeinden stark im kleinasiatischen Bereich? Das ganze Gebiet der heutigen Türkei war blühendes geistliches Leben. Da sind wir noch auf den Bäumen gehockt, da haben die schon Jesus angebetet. Alles weg. Warum? Nicht wegen dem bisschen Verfolgung der römischen Zeit, sondern wegen dem Gift aus 2. Petrus 2. Vorsicht vor diesem Gift. Vorsicht vor diesem Gift. Das ist ein ganz wichtiger Text. Petrus, das ist gut, dass du uns das sagst, denn das wollen wir doch nicht. Genau, sagt Petrus. Dann macht jetzt die Augen auf. Passt auf, dass das euch nicht passiert. Seid an der Stelle nicht naiv. Ihr habt es nicht mit dem Wasserfall zu tun, sondern ganz friedlichen Glas Wasser, in dem 2 Tropfen drin sind. Ein bisschen anderer Jesus, ein bisschen anderes Kreuz, ein bisschen anderes Bibelverständnis, ein bisschen andere Ethik und du schlürfst das Zeug. Unsere Kapiteleinteilung hilft uns natürlich. Aber manchmal ist sie auch schädlich. Heute Abend ist sie schädlich, denn ich kann sie ja so nicht laufen lassen. Das geht doch nicht. Denn wir müssen doch jetzt das lesen. Was sagt denn dieser Seelsorger? Er sagt doch dann, das ist ja nun der 2. Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke. Merken wir? Er sagt nicht, und ihr seid ja alle schon infiziert oder mehr oder weniger schon geistig tot. Nein, ich schreibe euch ja deswegen, um euren lauteren Sinn zu erwecken und euch zu erinnern. Ja, hier an was? Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Das immer. Das ist das Gegengewicht, richtig? Er sagt, auf der einen Seite gab es erdichtete, stolze, vollkommen hohle Wortkaskaden. Gift. Und auf der anderen Seite erinnere ich euch an die Worte, die gesagt sind. Die habt ihr schon. Ich erinnere euch daran. Und es werden 3 Größen genannt. Es werden die heiligen Propheten genannt, AT, das Gebot des Herrn und Heilandes, hochinteressant, Jesus Welt, Evangelien, und das verkündet ist durch eure Apostel, apostolische Lehre, jetzt haben sie die ganze Bibel. Halt dich dran, damit dieses Gift bei dir nicht wirkt. Halt dich da dran, denn miteinander wollen wir ankommen. Nicht im christlichen Versiffen, sondern beim Christus bleiben. Bei seinem Kreuz bleiben. Bei seinem Wort bleiben. Bei seiner Ethik bleiben. Ich will mit euch ans Ziel. Wir beten. Herr Jesus Christus, das ist kein Text, der uns so leicht runtergeht. Das ist keine Welt, auf die wir besonders scharf sind. Aber wir spüren das Anliegen dieses Apostels, wir verspüren seine Ernsthaftigkeit und wir müssen natürlich sagen, das gilt für uns sowas von 1:1. Und wir leben in einem Land und das ist uns eine Riesenlast, in einem Land, das so viel von diesem Gift schon geschlürft hat, wo so viel geistlicher Substanzverlust schon erkennbar ist. Das ist so gruselig. Und deswegen bitten wir dich für uns, dass du uns mit ganz großer Klarheit, mit einer deutlichen Liebe, mit einer geistlichen Position beharren und bestehen lässt bei dem, was du gesagt hast, durch deine Propheten durch dich selbst, Herr Jesus, durch deinen Apostel, durch dein Wort. Lass uns bleiben an dem, der du bist, der Christus, an dem, was du getan hast im Kreuz, an dem, wie du es erklärt hast in deinem Wort und wie wir leben sollen, um am Ziel anzukommen. Halt uns fest bei dir. Darum bitten wir dich. Amen.